Küstentalk. Der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Küstentalk in leider sehr aufwühlenden Zeiten. Vor ein paar Tagen hat Russland die Ukraine überfallen, dort herrscht Krieg und ich denke, wir sind in Gedanken natürlich alle dort in der Ukraine und bei den Menschen, die dort seit dem Einmarsch der russischen Truppen um ihr Leben fürchten oder auf der Flucht Richtung Westen sind. Dieses Thema, das drängt derzeit natürlich alle anderen Themen in den Schatten, aber wir wollen trotzdem heute ein Thema so ein bisschen mal aus dem Schatten hervorholen, dem man in anderen Zeiten eigentlich kaum genug Aufmerksamkeit und Raum geben kann. Heute möchten wir nämlich den Internationalen Frauentag zum Anlass nehmen, über Geschlechtergerechtigkeit oder eben auch Geschlechterungerechtigkeit zu sprechen. Wir möchten uns anschauen, wo wir in Sachen Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt im Jahr 2022 stehen und wo es aus Sicht der IG Metall Küste Handlungsbedarf gibt. Dafür begrüße ich heute folgende Gäste. Wir sind heute eine große Runde, darüber freue ich mich sehr. Wir haben bei uns Sonja Thiel von VW in Emden. Sie ist dort Vertrauensfrau und auch Gleichstellungsbeauftragte. Ich freue mich darauf zu hören, wie sie die Lage der Kollegin bei VW einstuft. Dann begrüße ich Michelle Gerlach. Sie ist Betriebsrätin beim Maschinenbauer Palfinger Taillifts GmbH im niedersächsischen Gander-Kesee. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Michelle. Und wir haben noch eine dritte Frau in unserer Runde, nämlich Ann-Kathrin Kramer vom Windturbinenhersteller Siemens Gamesa in Hamburg. Sie engagiert sich im Arbeitskreis Frauen der IG Metall und in der Untergruppe AG Gleichstellung der IG Metall Region Hamburg. Und natürlich begrüße ich auch Daniel Friedrich, den Bezirksleiter der IG Metall Küste. Ja, hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Moin.
Moin.
Ein vielstimmiges Hallo heute, sehr schön. Ja, ihr vier, mit dem Internationalen Frauentag verbinden wir aus Gewerkschaftssicht natürlich Themen wie Lohngerechtigkeit und Gleichstellung im Job. Nun ist im Zuge der Corona-Pandemie und vor allem der verschiedenen Stufen des Lockdown ja immer wieder davor gewarnt worden, dass Frauen jetzt doch auch wieder mehr in die Rolle der Versorgerin zu Hause zurückgedrängt werden. Ich frage erstmal so ganz offen in die Runde, habt ihr das auch so beobachtet? Erleben wir in dieser Hinsicht gerade einen Rollback?
Ich würde einfach gerne darauf antworten. Bei uns im Betrieb hat man es schon gemerkt, dass die Frauen eher zu Hause bleiben, dass sie wieder die Rolle rückwärts machen, die Kinderbetreuung übernehmen, das Homeschooling übernehmen oder auch zum Beispiel die ganze Doppel-Dreifachbelastung mit Homeoffice, mobiles Arbeiten und die Kindererziehung, denn der Haushalt ist noch da. Also das haben wir schon gemerkt auf jeden Fall bei uns.
Das war jetzt Sonja Thiele von VW in Emden. Sonja, du hast dich jetzt hier zu Wort gemeldet. Du bist ja Gleichstellungsbeauftragte, das habe ich ja vorhin bei der kleinen Vorstellung schon gesagt. Du beobachtest es also tatsächlich so, dass es für die Kolleginnen eigentlich eher so einen kleinen Schritt zurück wieder gibt in Sachen Gleichstellung.
Also man merkt es schon. Wir hatten letztes Mal eine Diskussion im Bezirk auch über die Arbeitszeitverkürzung. Das haben wir so nicht wahrgenommen bei uns, bei den Kolleginnen. Aber schon, dass die Belastung auf jeden Fall mehr da war bei uns. Das haben wir schon gemerkt.
Also jetzt auch, was die Verteilung anbelangt in Corona-Zeiten zwischen dem, inwiefern sich Männer und Frauen zum Beispiel auch dann zu Hause im Lockdown um die Familie gekümmert haben. Meinst du das?
Genau, definitiv. Also das haben wir schon gemerkt, dass die Frauen da eher zu Hause geblieben sind und sich um die Kinder gekümmert haben.
Das ist ja auch empirisch sozusagen dargelegt worden, ne? Die Hans-Böckler-Stiftung hat da ja auch eine Untersuchung gemacht und da sieht man, dass neben dieser grundsätzlichen Frage, dass Frauen kürzer arbeiten als Männer vor Corona, dass in der Krise und auch danach das nochmal verstärkt worden ist. Das heißt, wir haben im April 2020 zum Beispiel im Schnitt statt 31 Stunden bei den Kolleginnen 24, während die Männer nur von 41 auf 36 gegangen sind. Und wenn man dann so ein bisschen unterstellt, die Krise ist im Oktober schon ein bisschen anders gewesen, weil April 2020 war ja sozusagen der Hauptmonat, wo alles über uns eingebrochen ist. Aber selbst im Herbst dann war es immer noch so, dass die Kolleginnen bei einer 28-Stunden-Woche im Schnitt gearbeitet haben, wenn sie betreuungsbedürftigen Kinder hatten, während die Männer schon wieder bei 39 Stunden waren. Also dieses Bild hat das nochmal leider sozusagen tatsächlich verfestigt.
Ich finde, man muss auch mal so ein bisschen mitgucken. Wir sprechen immer so von dieser Mutter-Vater-Kind-Familie. Also ich bin getrennt, das heißt, bei mir gibt es kein Ich trete jetzt kürzer und der Vater macht mehr, sondern ich habe meine Tage, wo die Kinder hier sind und da sind sie hier. Und ja, finanziell muss ich ja auch für mich gerade stehen, also für Kürzen war auch nicht drin, auch karrieremäßig und das Team möchte man ja auch nicht genau in der Situation noch alleine lassen. Von dem her geht es dann einfach auf den Schlaf, den Körper, das Burnout zu, etwas schneller, als es unter normalen Umständen eben gegangen wäre.
Das war jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, weil die natürlich die Stimmen jetzt alle noch nicht kennen, das war jetzt Ann-Kathrin von Siemens Gamesa in Hamburg. Da nochmal kurz eine ergänzende Frage, das fand ich jetzt total hilfreich, dass du darauf hingewiesen hast, dass Familie natürlich nicht immer Mama, Papa, Kind bedeutet. Hast du das für dich denn dann so erlebt, aber als auch gerade in Corona, dass die Belastung für dich noch größer geworden ist in deiner Situation, als sie vorher ohnehin wahrscheinlich schon war als Alleinversorgende?
Ja, auf jeden Fall. Also einfach dieser Wegbruch der Schule. Ich habe 2 Kinder. Eines war noch in der Vorschule, Kita, also relativ großes Kita-Kind zum Glück, ne? Und der Große eben, der Homeschooling gebraucht hatte. Und ich bin dann eben morgens um 5 aufgestanden, um mal 2 Stunden in Ruhe zu arbeiten, ne? Bevor die Kinder wach geworden sind. Und so haben wir uns eben ein bisschen organisiert. Aber meistens sind wir eben dann auf dem Spielplatz um 5 Uhr gewesen, wenn die Sonne wieder weg war, weil ich nicht einfach um 2 Feierabend machen kann. Also es wurde definitiv sehr turbulent und sehr anstrengend.
Ja, ich glaube, Alleinerziehende sind da richtig nochmal sozusagen unter die Räder gekommen, insbesondere da, wo die Kinder sich nicht selbst beschäftigen können. So, das muss man ja auch so deutlich sagen, ob du alleinerziehend bist, was immer schwieriger ist in vielen Fällen. Aber wenn das Kind irgendwie 12, 14, 16 ist, hast du nochmal eine ganz andere direkte Belastung, als wenn das Kind irgendwie zwischen 2 und 8 oder sowas da ist. Und das muss man schon so zur Kenntnis nehmen.
Also ich kann nur aus eigener Erfahrung da auch sprechen. Also ich habe einen 17-jährigen Sohn. Wie gesagt, ich habe da zwar auch Unterstützung halt von Oma dauerhaft. Und mein Freund ist quasi komplett in Kurzarbeit gewesen. Da ging das, konnte man das etwas organisieren. Aber das Problem war halt doch die Bindung halt zur Mama und die psychologischen Aspekte. Also den überhaupt wirklich auch zu betreuen mit 17 Jahren, was ist für die weggebrochen, ne? Also im Homeschooling. Das ist, also ich habe gemerkt, wie mein Kind in den Keller gegangen ist und Unterstützung zu der Zeit auch von vielen, wo fehlte dann einfach, ne? Also Psychologen oder Therapeuten, weil alle voll waren. Das war schon sehr, sehr starke Belastung, also für mich dann auch, ne? Oder auch zu sehen, wie kann ich mein Kind da weiter unterstützen und helfen und gleichzeitig trotzdem noch arbeiten.
Okay, also die Bilanz bei allen, das war jetzt gerade noch Michelle Gerlach. Zur Ergänzung nur kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Also bei allen höre ich daraus, dass doch dieser, ich nenne es Rollback, der immer so ein bisschen da ja erwähnt wurde, auch durchaus auch persönlich irgendwie spürbar war. Sonja, ich spreche dich mal wieder an. Du hattest dich gerade auch als Erste zu Wort gemeldet. Du bist Gleichstellungsbeauftragte bei VW in Emden. Insgesamt ist die Arbeitswelt ja jetzt losgelöst von Corona ja massiv im Wandel. Da möchte ich als Stichwort nur mal sowas wie Digitalisierung erwähnen. Auch da sollten Frauen natürlich nicht zu kurz kommen und mitgenommen werden. Was ist aus deiner Sicht so als Gleichstellungsbeauftragte zu tun, damit Frauen im Wandel der Arbeitswelt ihre gebührende Rolle bekommen?
Ich meine, wir bei Volkswagen sind ja direkt in der Transformation auf die E-Mobilität. Wir merken das ganz stark. Die Welt verändert sich. Digitalisierung, du sagtest es gerade. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir da ein Augenmerk drauf haben, dass die Frauen halt nicht vergessen werden, auch berücksichtigt werden in allen Aspekten. Es gibt viele Teilzeitkräfte bei den Kolleginnen. Auch die müssen berücksichtigt werden. Die fühlen sich oftmals vernachlässigt bei solchen Sachen. Wir bauen gerade eine neue Halle 20, komplett E-Mobilität, dass wir auch da die Kolleginnen unterbringen und nicht erst bei der Verbrennerwelt lassen und dann zu schauen, okay, wo setzen wir sie dann am Ende irgendwo hin? Das finde ich nicht richtig und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man darauf ein Augenmerk legt.
Und wie setzt du dich als Gleichstellungsbeauftragte konkret dafür ein, für die Frauen im Unternehmen? Beim Wandel?
Wir haben ja Gleichstellungsausschuss, dort werden wir auch ja viele, viele Themen besprechen. Einsatz der Schwangeren, Teilzeit, agiles Arbeiten, solche Themen. Und natürlich auch, wenn andere Runden sind mit dem Personalausschuss, wird dort die Themen angebracht. Und es ist immer so, dass wir an sich von der Mitbestimmung sowieso schon darauf achten, dass wir die Frauen immer berücksichtigen. Aber umso mehr, also ist es meine Aufgabe, da nochmal ein bisschen mehr hinzudrängen und das ein bisschen so, überwachen ist das falsche Wort, aber da mal stärker darauf einzugehen.
Michelle, du bist Betriebsrätin. Für Betriebsräte ist dieses Jahr ja ein relativ bedeutendes Jahr, weil nämlich in diesem Jahr die Betriebsratswahlen stattfinden bundesweit. Das ist ja nur alle paar Jahre der Fall und dieses Jahr 2022 ist es wieder so. Mal ganz vorab gefragt, für wie wichtig hältst du es, dass Frauen für den Betriebsrat kandidieren?
Also ich halte das sehr wichtig, weil Frauen doch einfach einen anderen Blickwinkel auf viele Themen haben und das dann auch wirklich anders darstellen. Und bei uns ist das so, wer gehört werden will, muss halt reden können, ne? Und wer reden will, braucht eine Stimme und dafür ist der Betriebsrat da. Man ist dann die Stimme der Belegschaft, auch als Frau, die Themen sich anzunehmen die besonders wichtig sind, diese dann dort auch umzusetzen, die entsprechend für uns wichtig sind.
Und was hat dich persönlich dazu bewogen, im Betrieb für den Betriebsrat zu kandidieren? Vielleicht sagst du mal, wie lange du schon Betriebsrätin bist und was damals für dich so die Motivation war.
Also ich bin seit 4 Jahren Betriebsrätin und ich werde mich auch zur Wiederwahl aufstellen. Ich habe mich schon immer für die Interessen anderer eingesetzt und auch bei Ungerechtigkeiten stark gemacht. Und für mich ist das dann besonders wichtig, da auch wieder anzutreten, um genau diese Themen direkt anzusprechen, präsent zu sein und auch umzusetzen.
Und was kannst du im Betriebsrat so jetzt deine Erfahrung der vergangenen 4 Jahre nach für die Gleichstellung von Frauen bewirken?
Also ich und meine Betriebsratskollegin, wir sind zu zweit als Frauen drin, was natürlich richtig toll ist, haben in den letzten 4 Jahren eine Betriebsvereinbarung umgesetzt zum Thema partnerschaftliches Verhalten. Die haben wir auf einer Betriebsversammlung präsentiert und konnten unsere Kollegen und Kolleginnen dann auf sexuelle Diskriminierung halt wirklich auf das Thema sensibilisieren. Und das hat auch Gehör gefunden und das hat wirklich richtig toll geklappt und funktioniert. Also Leute haben uns dann angesprochen aus der Belegschaft, oh, ist das, wenn ich da schon der Azubine hinterher schaue, ist das dann gleich sexuelle Diskriminierung? Und man hat schon gemerkt, dass das doch weniger geworden ist. Wir haben aber auch so Themen, wie können wir die Frauen mehr einbinden? Also wir sind circa 260 Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. Wir haben 35 Frauen, überwiegend im Angestelltenbereich. Das ist natürlich schwierig, die auch anzusprechen, gerade im Angestelltenbereich. Da sind wesentliche andere Themen. Also Homeoffice, wir hatten ja auch eine Umfrage von der IG Metall zum Homeoffice. Das ist auch sehr gut angekommen. Das liegt den Frauen auch wirklich auf dem Herzen. Und wir haben auch viele Themen, die wir sagen, zum Beispiel, wo ich sage, Vernetzung, wo wir versuchen, die Frauen auch bei uns im Metallerinnenforum mit einzubringen, sei es zum Frauenfrühstück am Frauentag, was leider jetzt zur Pandemie oder in der Pandemiezeit ausgefallen ist. Das sind so Aktionen, um sich gegenseitig zu stärken und auch gerade zeigen zu können, ne, als Gemeinschaft.
Du hast gerade so eine Aktivität angesprochen, um auf sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hinzuweisen. Was habt ihr da gemacht konkret, um für das Thema zu sensibilisieren?
Also wir haben sensibilisiert, dass wir, wie gesagt, die Betriebsvereinbarung, die wir entwickelt haben, partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz, dass wir halt gesagt haben, was ist denn überhaupt sexuelle Belästigung? Wie sieht das eigentlich aus? Wie wirkt sie sich aus? Was ist aber auch eine Diskriminierung? Haben das erläutert, aber auch unter anderem wie Mobbing. Solche Punkte gehören da ja genauso mit dazu. Und haben das erklärt und haben gesagt, das entspricht nicht unseren Tatsachen und auch nicht dem Leitbild des Unternehmens. Und die Betriebsvereinbarung stärkt das dann halt nochmal, dass man sagt, da werden Gespräche auch gefunden oder ein Gremium gegründet. Ihr könnt uns ansprechen, wenn ihr Themen habt. Wir versuchen dann, Konflikte zu lösen, darüber zu sprechen. Und wenn es hart auf hart kommt, folgen auch Konsequenzen.
Okay. Ann-Kathrin, du bist auch sehr aktiv für die Belange von Frauen in der Arbeitswelt. Du machst es aber jetzt nicht im Betrieb, sondern in der IG Metall. Da bist du aktiv. Sag vielleicht mal vorab, was hat dich dazu bewogen, in den Arbeitskreis Frauen der IG Metall einzutreten oder dich da zu engagieren?
Also ich bin erstmal zu IG Metall gegangen, weil ich das einfach auch ehrlich gesagt ganz dankbar war und ganz schön fand, dass die IG Metall einfach für einen vieles regelt. Ne? Also die Gehaltserhöhung muss man nicht jedes Mal einfach selber drum kämpfen, sondern man ist eben in der Masse stark und man muss aber dann eben wieder sehen, die IG Metall hat ja eben die ganzen Metallerberufe, da sind ja eigentlich die Frauen jetzt nicht die, ne, Ingenieure sind ja eher männliche und natürlich steht die IG Metall ja auch für Frauen und da wollte ich einfach auch sicherstellen, dass wenn die IG Metall für irgendetwas kämpft, dass die Frauen eben auch mit bedacht werden. Also zum Beispiel gab es eine ganz tolle Sache am Anfang, dass man extra Urlaub bekommen hatte. Man konnte Geld umwandeln, um extra Urlaub zu bekommen, solange man Angehörige gepflegt hat oder Kinder unter 8 Jahren, glaube ich, hatte. Das war super, das galt aber nicht für Teilzeitkräfte. Und damals war ich noch in Teilzeit und das hat mich sehr geärgert, weil mein Arbeitstag, ne, Erwerbs- und Unerwerbsarbeit zusammengerechnet, ist ja genauso lang wie von jemand anders. Und ich hatte diese extra Tage auch ganz gut gebraucht. Und so bin ich sozusagen, das war meine Motivation, um auch beim Arbeitskreis Frauen mitzumachen.
Und so aus deiner Perspektive, wie, wenn du so eine Bilanz ziehen würdest, so Gleichstellung Frauen in der Arbeitswelt im Jahr 2022, ich weiß, dass du vielleicht auch einen kleinen Vergleich ziehen kannst, weil du auch, glaube ich, in England mal gearbeitet hast. Wie aus deiner Sicht bewertest du so die Situation inzwischen?
Ja, also ich habe 13 Jahre in London gelebt. Ich bin dann auch so ein bisschen erschrocken, wieder nach Deutschland zurückzukommen, dass ich finde, es hier doch noch schwieriger ist für Frauen, diese ganze Teilzeitschiene, in die man sehr schnell reinkommt, auch durch die Kinderbetreuungszeiten. Jetzt vielleicht nicht in Hamburg, aber ich glaube, wir sind in Hamburg auch ein Paradebeispiel von einer Schule, Kinderbetreuungszeiten. Und also was mich immer noch am meisten stört, und ich glaube, das ist das Schwierigste eigentlich, ist, dass wir so sehr in Stereotypen denken und dass viel für Frauen mitentschieden wird. In wie vielen Meetings ich schon einfach saß, wo gesagt wurde, ja, die ist ja jetzt 30, sie hat gerade einen Freund, die will jetzt sicher irgendwann Kinder, die will jetzt sicher keine nicht den nächsten Karriereschritt machen. Oder die hatte gerade ein Kind bekommen, die möchte nicht. Ja, ohne dass man die Frau gefragt wird, was möchtest du eigentlich, wie sieht deine Betreuungssituation aus? Und ich glaube, dass ganz viel in den Köpfen, und zwar leider glaube ich auch schon im letzten Teil auch bei Frauen sitzt, dieses, bei kleinen Kindern ist man viel zu Hause, ist man unzuverlässig. Einfach also diese Annahme, das muss gar nicht sein und das darf auch nicht sein, dass man das einfach so annimmt, ne? Und dass sich da bei uns ganz viel ändern muss, weil wir einfach nur sehr viele Boxen in unserem Denken haben sozusagen, wo wir Leute reinstecken. Frauen, diverse Menschen, also auch mit anderen Kulturen oder so.
Das heißt, du siehst das jetzt gar nicht nur als Thema von konkreten Aktivitäten, konkreten Veränderungen und Regelungen, sondern eher, dass sich in den Köpfen noch was bewegen muss, dass noch eher Bewusstsein geschaffen werden muss.
Ich denke beides. Also Regelungen sind ja auch da, aber Regelungen müssen auch benutzt werden. Und man, ja, und ich glaube einfach, dass sich im Kopf auch noch vieles befindet. Was, also diese Annahme einfach, Frauen wollen irgendwas nicht, ne? Da muss man auch darum kämpfen, vielmehr, um vielleicht eine Regelung zu erfahren, ne? Weil man die einfach jemand gar nicht, diesen Vorschlag einer Frau vielleicht gar nicht machen würde. Kommt doch so flexibel nach dem Mutterschutz vorbei, weil man ja sowieso denkt, ach, das will die sicher nicht, weil das Kind ist ja noch klein und das schläft ja nachts noch nicht durch und ach, das ist ja sicher zu anstrengend. Mhm. So als Beispiel zum Beispiel.
Mhm. Okay, für sowas ist wahrscheinlich auch der Internationale Frauentag ein ganz gutes Forum, um da vielleicht auch losgelöst von konkreten Forderungen und Schritten auch nochmal grundsätzlicher Sachen irgendwie anzusprechen. Ich möchte jetzt aber Daniel hier nochmal doch ein bisschen mehr in unser Gespräch mit einbeziehen. Daniel, du hast dich ja gerade auch schon ein bisschen zu Wort gemeldet, aber ich habe dich jetzt bisher noch gar nicht so jetzt eigentlich angesprochen. Unsere Hörerinnen und Hörer können natürlich jetzt nicht sehen, wie es hier bei Zoom aussieht, aber es ist sehr offensichtlich, du bist hier der einzige Mann in unserer Runde. Wir sind hier heute ja wir sind zu fünft und vier Frauen und du. Das ist was du wahrscheinlich nicht so oft erlebst, oder? Dass du der einzige Mann bist. Vor allem nicht du ja nun als Bezirksleiter in Führungskreisen, oder?
Ne, ist immer die Frage, wo man sich bewegt, ne? Ich finde, auf der Ebene der IG Metall wird es immer mehr. Ich möchte nur mal sagen, wir haben ja sogenannte Geschäftsstellen. Davon haben wir 16 Stück und die 6 größten an der Küste werden von ersten Bevollmächtigten. Also da ist die Frau oben an der Spitze mit dabei. Also wenn ich in unsere Geschäftsführerkonferenz gucke, da haben wir doch viele Kolleginnen und Kollegen, auch bei mir hier im Büro im politischen Bereich, im Verwaltungsbereich sowieso, aber im politischen Bereich auch da, wie ich hier damals angefangen habe, vor, 2002, auch schon fast 20 Jahre her, wie ich das erstmal in der Bezirksleitung gearbeitet habe, hatten wir 2 Frauen bei den politischen Sekretären. Jetzt würde ich mal überschlagen, sind wir irgendwie 4, 6 Pi mal Daumen, die da sind. Wir haben natürlich auch dieses Thema junge Frauen, die dann irgendwann sagen, ich gehe jetzt erstmal sozusagen in den Mutterschutz, bekomme meinen Nachwuchs und will dann wieder in die IG Metall reinkommen, wo wir gucken, wie wir das gut zusammenkriegen. Wenn ich mit Führungskräften auf der Arbeitgeberseite zu tun habe, da sind die Damen eher absolut in der Minderheit und stelle immer noch fest, dass es so ein altes Denken gibt, dass Frauen ja nur wegen der Quote da wären und Männer, weil sie so super qualifiziert sind. Da mein Lieblingsspruch mit einer Kollegin, mit der ich sehr lange mal in einem Unternehmen für Frauenförderung gestritten habe, ist, solange die Männer denken, dass sie nur wegen ihren Qualifizierungen an den Jobs sind, solange brauchen wir eine Quote. Also von daher, auf der Ebene wird es immer schwieriger. Oder andersrum, da ist das noch so. Da ist es leider immer noch schwieriger, dass da Damen wirklich auch nach vorne kommen. Aber es bewegt sich etwas und das finde ich erstmal wunderbar. Und ich erinnere mich, einige waren ja auch mit dabei. Wir hatten ja auch unsere Frauenbildungswoche im Sommer, wo du dann wirklich als Mann auf einer IG Metall-Veranstaltung bist, wo du absolut in der Minderheit bist. Da ist das hier noch sozusagen ein gutes Verhältnis. Ich glaube, da waren irgendwie 85, 90 Kolleginnen und keine Handvoll Männer. Und so ist IG Metall und da müssen wir auch weiblicher werden. Das ist so, ja.
Der Anlass, dass wir hier heute darüber sprechen, ist ja der Internationale Frauentag. Und der DGB hat zum Motto des diesjährigen Frauentages gewählt, Wandel ist weiblich. Wo setzt ihr als IG Metall Küste da an, um den Wandel der Arbeitswelt weiblich zu gestalten?
Nee, wir haben bei der IG Metall ja unseren Punkt, dass wir sagen, unser Jahr hat 365 Frauentage. Und ich finde ja auch den Spruch, wer die Besten will, der darf auf Frauen nicht verzichten. Genauso richtig und wichtig. Und ich ein bisschen bei dem, was du eben ja auch nochmal gefragt hast, und da war ja von Sonja, Ann-Kathrin und Michelle gut mal dieses ganze, die ganze Breite. Ich glaube, wir haben einmal diese Kulturfrage, die ist nicht unwesentlich, weil wir wissen, gerade da, wo Rechte da sind, die auch in Anspruch zu nehmen, fällt leichter, wenn es auch eine Kultur gibt, dass das dann auch gelebt wird und man nicht auf einmal die Außenseiterin ist, weil man darauf bezieht. Ich bin fest überzeugt, wir brauchen eine Quote. Ich habe auch leider einige Personalchefs weiblich kennengelernt, die in den Runden Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen immer sich vehement dagegen ausgesprochen haben. Und wenn sie dann aus dem Unternehmen raus waren und man sie mal wieder getroffen hat, dass sie sagen, du, eigentlich hatten sie da recht, wir müssen das so setzen. Also wie gesagt, solange das so ist, ich glaube, es ist auch richtig, weil nur so können wir auch Kolleginnen in Positionen bringen, die dann auch nach vorne raus Sachen verändern können. Und wie gesagt, ich bin nicht der festen Überzeugung, dass alle Männer nur aufgrund ihrer Qualifikation da sind, wo sie sind, sondern weil sie eben auch Männer sind, weil sie sich in einem Umfeld bewegen, weil sie sich gegenseitig auch dann sozusagen nach oben ziehen. Und ich muss das ja auch selbstkritisch bei mir feststellen, wo ich sage, okay, mit wem komme ich schneller ins Gespräch, wo bin ich sozusagen schneller Teil einer Gruppe, und dann stelle ich fest, dass das doch mehrheitlich sozusagen Männer sind. Und dann muss man sich auch immer wieder erinnern, du musst auch da sehr bewusst mit umgehen. Ich habe Gott sei Dank auch starke Kolleginnen um mich drum herum, die mir das immer wieder auch mal sagen und auch am Ende des Tages wissen, dass ich ihnen das nicht krumm nehme, weil ich einfach auch gut finde, wenn mir das dann auch gesagt wird. Und wir hatten ja schon an anderer Stelle die Diskussion wie auf dieser Frauenrunde. Ich glaube, es ist eine Kulturfrage. Wir müssen gucken, dass wir es durchsetzen. Da, wo Frauen an der Macht sind, dann müssen sie andere Frauen mitziehen, da, wo das möglich ist. Die Männer, die da aufgeschlossen sind, müssen das mit unterstützen. Und diese alten weißen Männer, wer auch immer das sind, das ist ja sozusagen nicht biografisch, sondern es ist ja eher eine Auffassung im Kopf, die müssen wir sozusagen dann nach vorne schieben.
Okay.
Ich würde ganz gerne ergänzen, was gerade Daniel sagte.
Ja.
Was ich ganz wichtig finde, du sagst es gerade, der Wandel. Der Wandel muss einfach im Kopf der Männer passieren. Und klar, jetzt sind wir Frauen größtenteils alleine und kämpfen für unsere Rechte. Natürlich gibt es die Männer, die uns schon unterstützen. Aber natürlich wäre es einfacher oder wäre es auch schöner, wenn alle Männer einfach einen Wandel im Kopf haben und wir einfach gemeinsam, Frauen wie auch Männer, die ganzen Unterschiede und Ungerechtigkeiten einfach aus der Welt schaffen. Das wäre natürlich ein Traum, dass man das hinkriegen würde.
Da kann man nur zustimmen.
Also eine Aufgabe für alle.
Richtig.
Und das Schöne, was wir ja sind als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, ist ja, dass es nicht nur der Traum ist, sondern wir haben ja jeden Tag die Möglichkeit, auch was dafür zu tun. Das sind ja viele Baustellen, an denen man sozusagen machen kann. Wir hatten eben schon das Kind, diese Frage Nachwuchs, helfen wir den Töchtern, den Mädchen eben, sich da weiterzuentwickeln, nicht so stereotyp da reinzubringen, wenn sie es denn wollen. Wie können wir Kolleginnen auch untereinander unterstützen? Also es ist eben ein Stück weit das, was gesetzlich in Vorschriften sozusagen gemacht werden muss. Das andere ist all das, was wir tagtäglich gemeinsam machen können, wo wir zusammenhalten können, wo wir auch jemanden unterstützen müssen und wo man dann auch mal sagen kann, nee. Also wir hatten das auch einen Fall hier im Büro, wo eine Kollegin gesagt hat, ich kriege das im Moment schwierig hin in Corona, während der Schulzeiten sozusagen fürs Büro da zu sein. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ist das so, dann musst du dir, alle sind eh im Homeoffice, dann gibt es eben eine Zeit, wo du ganz deutlich sagst, in der Zeit muss ich für meine Tochter da sein und alle anderen müssen da mit anpacken. Ne? Oder wir hatten auch eine Situation, wo gesagt worden ist, wer kommt ins Büro, dass wir die ins Büro kommen, die eben nicht diese Vereinbarkeitsfrage, wie komme ich mit meinen Kindern klar? Und alle anderen haben es sozusagen mitgetragen. Also ich finde, wir können da auch gemeinsam viel machen und das sollten wir auch tun.
Okay, einerseits habe ich es rausgehört, gemeinsam viel machen bei wirklich auch konkreten Dingen, die sich ändern sollten zugunsten von Frauen. Aber was, finde ich, auch ganz gut rausgekommen ist, dass es doch auch eine Kulturfrage ist und eine Frage dann doch immer noch dessen, was in den Köpfen da möglich ist und was sich da auch noch bewegen muss. Es gilt da aber auch offenbar doch noch einige Debatten zu führen. Der Internationale Frauentag, der bietet dafür sicher ein sehr schönes und ja nun auch internationales Forum. Ich freue mich da auf hoffentlich viele starke und sichtbare Aktionen an diesem Tag, die das alles mit befördern. Für heute sage ich dann erstmal Tschüss und Danke an Sonja Thiel, Michelle Gerlach, Ann-Kathrin Kramer und Daniel Friedrichs. Mein Name ist Elke Spanner und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.